Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, wir lesen weiter im Markus-Evangelium. Und wir hatten gehört, dass der Anfang weit zurückliegt beim Propheten Jesaja, kommt her, Evangelium, 500 Jahre hat es gedauert, bis es sich dann erfüllt und verwirklicht. Es gibt einen Wegbereiter, einen Vorläufer, haben wir gehört, von Johannes dem Täufer. Und dann kommt er selber. Und wir lesen Markus 1 ab Vers 9. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf sich herabsteigen. Und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Was für ein Auftakt! Feierliche Bibelsprache! Was für Erwartungen werden da wieder geweckt? Die Verheißungen des Alten Testaments sollen sich erfüllen. Der Herr kommt, der Stärkere, der mit dem Geist tauft. Ja, er soll kommen und jetzt kommt er. Wer? Jesus kommt. Ah, ein Jesus. Was für ein Jesus denn? Jesus gibt es damals wie Sand am Meer. Das ist ein Modename, wie heute vielleicht, was weiß ich, Jan oder so. Jesus, Jesus sagt den Leuten gar nichts. Woher kommt er denn, dieser Jesus? Aus Nazareth. Aus woher? Aus Nazareth in Galiläa. Ach du meine Güte, das kann ja wohl nicht sein, oder? Nicht aus Jerusalem, nicht mal aus Judäa kommt dieser Jesus? Aus Galiläa? Hast du keine Bibel? Da steht geschrieben, forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Man könnte so oberflächlich betrachtet ja wirklich annehmen, da kommt jetzt irgend so ein Bauernlümmel aus der hintersten Provinz, zufällig mit der Menge an den Jordan, lässt sich taufen wie jeder andere auch. Aber wir wissen natürlich mehr, weil Markus es uns ja schon gesagt hat. Der hier so unspektakulär, so unauffällig kommt, ist eben doch der Christus. Eben nicht Jesus irgendwer, sondern Jesus Christus, der Sohn Gottes. Aber er kommt so unauffällig, macht sich so klein, einer unter vielen in der Menge am Jordan, macht so gar nichts her. Da schlagen die Herzen jetzt nicht höher. Und auch Johannes ist ja später irritiert. Johannes lässt später nochmal nachfragen: Habe ich mich geirrt, Jesus? Bist du denn nun der, der kommen soll oder nicht? Das ist alles so ganz anders, was da mit dir passiert. Bist du denn wirklich der Messias? Oder müssen wir doch noch auf einen anderen warten? Fragt Johannes, weil seine Erwartungen eben auch nicht erfüllt werden von diesem Jesus. Und manche Erwartungen, die Menschen an Jesus stellen, die erfüllt er nicht, das ist bis heute so. Er ist schon ein bisschen anders, dieser Gottessohn. Und gerade weil er so im Volk aufgeht, ist er anders. Und dann passiert doch noch das Außergewöhnliche. Johannes erkennt ihn, das wissen wir aus den anderen Evangelien. Und dass Johannes ihn auch eigentlich nicht taufen will. Wenn doch er der ist, den er angekündigt hat, der mit dem Geist tauft, wieso kommt er jetzt zu ihm, Johannes, und will sich mit Wasser taufen lassen? Das stimmt doch schon wieder was nicht. Aber Jesus will es so. Jesus will es so. Und Jesus sagt, dass er alles tun will, was seinem Verhältnis zu Gott entspricht. weil er gehorsam ist. Und das können wir uns auch wieder gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Wir geben uns Mühe, aber Jesus ist gehorsam und stellt sich in den Dienst, zu dem Gott ihn gesandt hat, und beginnt nun sein Erlösungswerk. Das, was der Messias nach Gottes Willen tun soll. Er soll uns befreien. Und es beginnt Jesu Weg ans Kreuz. Da wird das geschafft und vollendet. Und man möchte es ja gar nicht glauben, ne? Also jedenfalls nicht, wenn man es nicht schon seit 2000 Jahren gepredigt gehört hat. Wenn das so plötzlich neu auf einen zukommt. Wenn wir uns mal eben vorstellen, für die jüdischen Menschen am Jordan damals, was sie da sehen und hören, man möchte es nicht glauben. Das passt ja alles überhaupt nicht. Aber dann geht der Himmel auf. Der Himmel geht auf über Jesus und der Heilige Geist kommt auf ihn. Wörtlich geht er sogar in ihn. Aber Jesus wird jetzt nicht zu etwas gemacht, was er bis dahin nicht war. Man könnte das ja auch so verstehen. Jetzt wird Jesus erst das, der Sohn Gottes. Das nicht. Aber Gott bestätigt ihn. Gott sagt zum ersten Mal, das ist mein Sohn und ich bestätige ihn. Und Jesus wird sozusagen zu seinem Dienst berufen, ordiniert. Und das macht Markus deutlich, indem er eine Bewegung beschreibt, die gegenseitig ist. Es ist ja nicht nur, dass der Himmel aufgeht über Jesus und der Geist Gottes herabkommt, sondern Jesus steigt aus dem Taufwasser herauf. Und dann sagt es die Himmelsstimme auch noch einmal und so kommt alles zusammen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wort und Zeichen. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Der einzigartige Sohn. Einen, wie es keinen zweiten gibt. Eben doch dieser ganz besondere Jesus, der in den Augen der Menschen so gar nichts Besonderes ist. Aber er ist es, weil er den Willen Gottes von Herzen erfüllt. Weil er gehorsam ist bis zum Tod am Kreuz, um auf diese Weise uns alle zu erlösen von Sünde, Tod und Teufel. Und der sich hier taufen lässt, der geht auf eine noch ganz andere Taufe zu, eben sein Kreuz. Und der wird dann wirklich der Geisttäufer an Pfingsten, der Menschen im Innersten verwandelt und erneuert, der zwar nicht die Wünsche der Menschen erfüllt, aber die Verheißungen Gottes. Vers 12 und 13. Und sogleich, kaum ist das geschehen, sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste. In die Wüste. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Also Markus ist schon sehr sparsam. Ne? Die anderen Evangelisten haben auch gemeint, das muss man noch ein bisschen mehr erklären. Markus ist da sehr sparsam, das muss man dreimal lesen, um zu merken, was da alles drin steckt. Vertreibung aus dem Paradies, Eintreibung in die Wüste. Und in der Wüste, da ist ja nicht nur Gott, sondern da ist auch der Widersacher, Satan persönlich. Mehr erfahren wir nicht bei Markus. Wer mehr wissen will, muss dann bei Matthäus nachlesen. Matthäus 4 steht ein bisschen mehr. Aber klar ist ja, dass hier etwas Entscheidendes geschieht. Denn Jesus bleibt in der Wüste 40 Tage. Da klingelt's, ne? 40 Tage. Das ist ein biblisches Signal erster Güte. Alles Wesentliche, sage ich jetzt mal salopp, dauert in der Bibel 40 Tage. Die Sintflut. Moses Fasten am Sinai, Elias Wanderung zum Berg Sinai, die Wanderung der Israeliten durch die Wüste, die Unterdrückung durch die Philister, alles 40 Tage, Jahre, 40. Aber besonders der Anklang an Mose und Elia ist wichtig. Mose und Elia, das ist die Gesellschaft, in die Jesus nach Gottes Willen gehört. Moses und Elia, seine Boten, Gottes Diener, durch die Gott seinem Volk Gutes tun will. Und Jesus widersteht dem Satan. Es heißt mal im Römerbrief, Jesus ist der neue Adam. Und der neue Adam ist besser als der alte Adam. Der alte Adam ist dem Teufel auf den Leim gegangen. Die Geschichte kennen wir. Der neue Adam widersteht dem Satan. Und Jesus erlebt schon im Voraus, was uns erst verheißen ist für Gottes neue Welt, für den Himmel, den Frieden der Schöpfung. Auch bei Jesaja schon angekündigt. Das soll sein. Dermaleinst. Und Jesus erlebt es schon. Die wilden Tiere sind zahm geworden. Die Löwen tun Jesus nichts. Und die Engel dienen ihm. Die Engel dienen ihm. Und da ist es geschafft. Jesus hat den Grund gelegt, den Kurs gesteckt, das Ziel vorweggeschaut. Jesus erlebt schon, was er für die Menschen erst noch unter Schmerzen gewinnen muss. Aber das Heil scheint schon auf, ein Stück Himmel auf Erden, schon ist es da. Ein Bild, das jüdischen Ohren durchaus vertraut ist. In den jüdischen Legenden heißt es, dass Adam das auch so erlebt hat im Paradies vor dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall, da war es für die Menschen auch so. Die Tiere, die wilden Tiere waren keine Bedrohung. Und die Engel dienten den Menschen, so heißt es in der jüdischen Legende. Und jetzt, wo Jesus, wirklich Jesus gekommen ist, da wird es wieder gut. Es wird wie am guten, am sehr guten Anfang Gottes mit den Menschen und seiner Schöpfung. Nein, es wird sogar noch besser. Gott tut mehr, als wir bitten und verstehen. Und so ist nun der Anfang gemacht und der Grund gelegt und der Weg beschritten. Und nun geht Jesus los. Aber es bleibt anders. Jesus schwenkt jetzt nicht um auf das Übliche und Erwartbare. Jesus bleibt anders. Jesus geht einen ungewöhnlichen Weg, anders als Menschen dachten. Wir lesen die Verse 14 und 15. Nachdem man Johannes gefangen genommen hatte, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium Gottes. Erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen ist das Reich Gottes. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Johannes wird gefangen genommen. Johannes wird von Gott dahingegeben. Gott lässt es zu, dass der Wegbereiter ins Gefängnis gesteckt wird und schließlich auch sterben muss. Und das ist für Jesus auch das Fanal. Das ist der Weg. Auch für ihn. Das weiß Jesus jetzt. Und er beginnt in Galiläa. Wie soll man das wieder sagen? Wenn der Freudenbote kommt, von dem der Prophet Jesaja geschrieben hat, selig sind die Füße der Freudenboten, die das Evangelium verkünden auf den Hügeln, dann sind es die Hügel Judäas. Das Evangelium wird zuerst in Juda verkündigt, erwarten die Juden. Und dann geht Jesus nach Galiläa. Galiläa wird die Urheimat des Evangeliums, Galiläa. Diese zwielichtige Gegend. Also das ist nicht gerade ein PR-Erfolg, ne? Galiläa. Weiß gar nicht, wie ich das vergleichen soll. Ihr kennt vielleicht irgendwelche Gegenden vielleicht aus eurer Kindheit, wo die Eltern schon gesagt haben, da gehst du besser nicht hin. Ne? Komische Leute, merkwürdige Sprache, ganz zweifelhaft, was da geschieht, da gehst du besser nicht hin. Ne? Schlechte Gesellschaft. Und da fängt Jesus an, das Evangelium zu verkündigen. Also Jesus macht es den Leuten nicht leicht, ne? Den Frommen jedenfalls nicht. Macht es nicht leicht, ihn zu erkennen. Aber wir wissen, das ist die Absicht von Jesus. Das wäre nochmal eine Extra-Predigt, warum? Aber es ist die Absicht von Jesus. Er will sich verhüllen. Das soll nicht zu schnell so klar werden. Ach ja, jetzt haben wir es ja begriffen. Ihr habt gar nichts begriffen. Wie oft muss Jesus das seinen Jüngern sagen? Wenn man zu schnell meint, ah, jetzt habe ich die Sache mit Gott begriffen. Nein, nein. Das braucht Zeit. Jesus braucht Zeit. Seine Zeit. Aber schon predigt er das Evangelium, die Freuden, Botschaft Gottes. Noch ist das bei weitem nicht alles vollendet. Und Jesus hat ja nun auch noch viel vor sich. Noch ist Jesus nicht der, den wir verkündigen und an den wir glauben, der eins ist mit dem Evangelium. Noch ist Jesus selber der, der verkündigt, der das Wort Gottes redet, aber mit Vollmacht. Seine Worte haben Kraft. Seine Worte haben Kraft, die Welt und Menschen zu verändern. Er redet das Wort Gottes mit Vollmacht und bringt Klarheit darüber, was Gott will. Was will Gott? Frag Jesus, der sagt's klar und wahr. Und er wird's mit dem, was er tut, unterstreichen. Er wird die Worte, die er spricht, beglaubigen durch seine Taten. Und doch hat das alles noch vorläufigen, vorbereitenden Charakter. Es läuft auf das große, endgültige Wort zu, auf die endgültige Tat. Wie es am Anfang bei Markus eben heißt, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. So hat es angefangen. Und die Botschaft lautet, die Zeit ist erfüllt. Es hat Gott gefallen, den Tag zu bestimmen. Und heute, sagt Jesus, ist es soweit. Nicht, dass die Zeit so vor sich hin plätschert und dann ist es irgendwann mal voll oder so, sondern Gottes souveräner Wille bestimmt die Zeit, ob sie gefüllt ist oder leer. Und nun sagt Gott, die Zeit ist erfüllt. Es ist soweit. Es ist soweit, weil Gott es nicht länger mit ansehen kann und nicht länger mit ansehen will, was mit seiner Welt und seinen Menschen geschieht. Wie sie versklavt sind unter die Sünde, wie sie sich und andere kaputt machen, wie sie die Schöpfung zerstören, wie sie sich abschleppen mit den Klötzen ihrer Götzen. Nein, es reicht. Jetzt reicht's. Gott macht ein Ende und ein ganz neues Kapitel wird aufgeschlagen. Gott handelt und er bewegt sich. Er kommt auf uns zu. Bei Johannes pocht es an die Tür. Bei Jesus springt sie auf. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Schon und noch nicht. Da befinden wir uns, liebe Schwestern und Brüder, so ein bisschen wie zwischen Tür und Angel. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Aber immer noch bitten wir, dein Reich komme. Aber wie das so ist, wir stehen drin. Es braucht nur noch einen Schritt. Wer wird ihn tun? Gott ist König geworden. Noch nicht auf breiter Front. Aber wie ein Splitter mit seiner Spitze ragt das Reich Gottes in diese Welt hinein. Und diese Spitze ist Jesus. Und mit ihm kommt eben nicht nur Gottes Reden, sondern Gott selbst. Gott selbst kommt in diese Welt hinein. Und umso dringlicher, sagt Jesus, ist, was schon die Propheten bis Johannes gesagt haben, was jetzt dran ist. Es wird jetzt wirklich drängend. Was soll noch passieren? Jesus ist da. Also tut Buße, kehrt um. Lasst euer Herz erweichen. Lasst euch verändern. Man muss die Leute bitten. Gott muss die Leute bitten. Das Heil wird uns nicht angeklatscht wie der Putz an die Wand. Wir werden aber auf die Beine gestellt und so echt zu Menschen gemacht. Gott nimmt uns ernst. Gott nimmt uns ernst. Gott stülpt uns nichts über. Er tut uns nicht Gewalt. Manchmal tun Eltern das, weil sie in guter Absicht meinen, die Kinder laufen ins Verderben. Wir wissen, dass das zwiespältig ist, was daraus entsteht. Gott tut es nicht. Gott bittet. Gott bittet. Und wir können entscheiden. Gott gibt uns den Spielraum, dass wir die Umkehr vollziehen können. Wir können die Kurve kriegen. Aber wir müssen uns dazu entscheiden. Wir sollen uns dazu entscheiden. Wir sollen alles bekommen, was Gott zu geben hat. Alles. Wir sollen, wie es in der alten Sprache so schön heißt, wir sollen selig werden, liebe Schwestern und Brüder. Wir sollen schon heute im guten Willen Gottes leben. Wir sollen unter Gottes Schutz leben. Gott an unserer Seite als Freund und Bruder mit Jesus leben. Sollen wir heute schon. Aber gezwungen werden wir nicht. Man wird uns nicht an allen Vieren hintragen oder gar hinprügeln. Man kann die Gottesherrschaft auch verpassen. Und dann geht sie an einem vorbei. Und dann ist sie vorbei. Das lesen wir im Evangelium auch, bei Lukas zum Beispiel. Traurig geht der junge Mann weg. Und nun sagt Jesus auch, was er unter Umkehr versteht. Und auch das entgegen der damals üblichen Auffassung. Nicht immer wieder mal die Sünden bereinigen und etwas gut machen, ne? Nicht immer wieder mal waschen. Ihr erinnert euch, ich habe von Qumran erzählt, da wird man dreimal am Tag oder noch mehr getauft, ja, wasch dich, um die Sünden wieder gut zu machen. Was nicht schlecht wäre, ne? Wenn wir immer wieder versuchen, unsere Sünden zu bereinigen. Aber das reicht ja nicht. Und bei Jesus geht es nicht um Kleinigkeiten, es geht nicht um eine Reparatur oder um ein Pflasterkleben hier und da oder ein bisschen was abwaschen. Bei Jesus geht es um alles oder nichts. Es geht um Sein oder Nichtsein in Zeit und Ewigkeit. Das muss man begreifen und es ist uns präsentiert, es ist nur einen Schritt weit entfernt. Und nun will Jesus nicht mehr und nicht weniger als das, dass wir das glauben. Dass wir darauf vertrauen, dass das wahr ist. Glaubt an das Evangelium, glaubt aufgrund des Evangeliums. Vertraut diesem Gott. Glaubt an Gott, seine Botschaft. Er ist König, er herrscht. Er erfüllt seine Verheißungen. Er erneuert dich und dein Leben und bringt Heil in die ganze Welt. Der Zug der Seligkeit fährt und hoffentlich mit dir. Und die Fahrkarte heißt Glauben. Glaubt aufgrund der Freudenbotschaft. Ihr habt es doch gehört. Und die Bibel sagt, wer es gehört hat, der kann glauben und soll glauben. Wer nichts gehört hat, kann nicht glauben. Aber nun ist es ja verkündigt. Ihr habt es gesagt bekommen. Ihr habt es gehört. Und das ist voller biblischer Glaube. Niemand tut das aus sich selber. Nur wer von Gott angeredet ist, kann glauben. So war das schon bei Abraham, dem Vater des Glaubens. Wie die Bibel sagt, Gott spricht zu ihm. Und das verändert ihn. Und so sagt es Paulus, der Glaube kommt aus dem Gehörten. Wo nichts zu hören ist, da ist auch nichts zu glauben. Man kann ja vielleicht eine Weile ohne Gefühle auskommen im Glauben, aber niemals ohne angeredet werden. Unser Glaube lebt durch das Wort Gottes. Gott muss zu uns sprechen. Wir müssen hören und darauf antworten. Das ist Glauben. Ich glaube dem Gott. Ich glaube dem, was Jesus sagt. Ich vertraue darauf und lebe mein Leben daraufhin. Hier hat Jesus nun die Galiläer angeredet und sie sind aufgerufen, sich daran festzumachen. Sich festmachen. so wie der Nomade sein Zelt mit Pflöcken im Wüstenboden festmacht. Hier auf diesem bestimmten Stück Land, da bleibe ich jetzt. Gegen Sandsturm, Finsternis, Kälte, Bedrohung durch wilde Tiere. Wie ein Schiff am Kai festmacht gegen Strömung, Wogen, Wind. Wie sich die Eiche mit ihren Wurzeln im Gestein festkrallt und den Jahrhunderten trotzt. Das sind Bilder für das, was die Bibel Glauben nennt. Glauben der Freudenbotschaft, im Evangelium Glauben. Sich daran festmachen, festkrallen, wenn es sein muss. Und Halt haben gegen alle Stürme des Lebens. Und ja, so vieles spricht dagegen und so vieles bringt uns in Zweifel und so vieles lässt uns daran zweifeln, ob das denn wirklich stimmt. Ja, aber das ist biblischer Glaube. Biblischer Glaube ist immer dennoch Glaube, ist immer trotzdem Glaube. Ja, die Welt sieht überhaupt nicht so aus, als wenn Gott hier was zu sagen hätte. In meinem Leben geht es drunter und drüber, was ich alles zu ertragen und zu erdulden habe. Wo ist denn Gott? Ich weiß es nicht, wo er ist. Oder doch, ich weiß es, er ist am Kreuz von Jesus. Da ist er und da ist er für mich und von daher bekomme ich die Kraft auszuhalten und durchzuhalten, weil ich weiß, dass Jesus den Weg vorangegangen ist und mich mitnimmt und nicht im Stich lässt. Und dann werde ich ruhig. Bei allem, was geschieht. Ich könnte euch Geschichten aus meinem Leben erzählen, aber ihr selber habt das auch erlebt, denke ich. Und dann werden Leute aufmerksam und denken, wie kannst du so gelassen bleiben in dieser Situation? Ja, macht dir das denn gar nichts aus? Und du kannst sagen, doch, das macht mir was aus und die Situation bedrückt mich sehr. Aber ich weiß, an wen ich glaube. Und ich habe einen Halt in meinem Leben. Und an solchen Menschen hat Gott seine helle Freude. Liebe Schwestern und Brüder, mehr kann es nicht geben, als dass wir glauben. Zu Abraham heißt es, rechnet Gott ihm das als Gerechtigkeit an, weil Abraham Gott vertraut. Das macht ihn gerecht, egal was sonst in seinem Leben war. Das war auch durchwachsen. Aber ein Mensch ist eben dann für Gott vollkommen, wenn er Gott Gott sein lässt. Wenn er im Reinen ist mit Gott, so geht's. Und alles, was man dazu tun muss, liebe Schwestern und Brüder, alles, was man dazu tun muss, um mit Gott im Reinen zu sein, um gerecht zu sein vor Gott, alles, was man dazu tun muss, ist dieser guten Nachricht vertrauen, dem Evangelium Glauben schenken. Das macht dich glücklich und Gott froh. Amen.